Liebe Gemeinde, es gibt einen Text der Bibel, welcher hochragt über alle anderen Texte. Warum? Weil in diesem einen Text das ganze Evangelium und seine Bedeutung in einer tiefsinnigen Psalmen 1000 Jahre vor Jesus vorhanden ist, können wir wohl sagen, das ist das erste Evangelium. Denn es ist so, es gibt nur zwei Texte, die hochragen über andere Texte, in denen sie Jesu Kreuz, seine Passion, beschreiben und gleichzeitig erklären. Das bedeutet Evangelium und Epistel. Natürlich, das gibt nicht im Neuen Testament. Im Neuen Testament gibt die Leiden Jesu und die Evangelium und die Erklärung in die Epistel. Das andere Text, welcher nicht so wichtig als unser Text, merkwürdigerweise, ist viel besser bekannt und von der Urgemeinde an eine zentrale Rolle gespielt hat, wo unser Text in seiner Tiefe kaum erahnt war. Das andere Text kennen Sie alle, das ist Jesaja 52, 53. Nur dieser Text ist kürzer als unseres, ist weniger vielschichtig und ist viel neuer, 300 Jahre später als unser Text. Ich weiß, dass dieser Psalm 22 vollständig von Jesu am Kreuz gebetet ist. Sehr wahrscheinlich, als Dunkelheit über das Land ist und dass er da stille gebetet hat zum Vater. Wie weiß ich das? Ich habe einen guten Professor für Altes Testament, Hartmut Gese. Er hat bewiesen in einem Aufsatz, dass wenn ein Zitat aus einem Psalm, entweder die erste oder wichtigste Satz, dasteht im neutestamentlichen Zeiten, da steht stellvertretend, dass das ganze Psalm gebetet war. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist das vierte Wort Jesu am Kreuz im Neuen Testament. Es ist das erste Satz von unser Psalm 22. Das bedeutet, es steht stellvertretend, dass den ganzen Psalm gebetet war. Und das ist selbstverständlich. Denn dieser Psalm, wie gesagt, enthält das ganze Evangelium. Kreuz, genau sechsfach geschrieben. Auferstehen, eine etwas verschlüsselte Art. Ich werde euch zeigen, wo das vorkommt. Weltmission bis an die Ende der Tage und die Ende der Zeit. Alles ist in diesem Psalm. Sie haben vielleicht gelernt, dass es gibt heilige Zahlen in der Bibel. Und ich meine nicht die kabbalistische Mystik, ein potenzierter, dass jeder hebräische Buchstabe so viel wert, das interessiert uns nicht als Christen. Was uns interessiert, sind diese stehenden Zahlen. Drei bedeutet von Kreuz zu Auferstehung. Paulus ist drei Tage in Dunkelheit des Kreuz, bis er getauft ist und dann der Weg zur Mission. Israel, 1945 im Mai ist die Ende des schrecklichen Holocaust und genau drei Jahre später, Mai 1948, ist über diese schreckliche Knochenwelt, wie Hesekiel das beschreibt, die vormessianische Stadt Israel gegründet werden mit einem Zehnten. Die überlebt, 6 Millionen vergaß, 600.000 gründen diese Stadt, wie sechs Propheten voraussagen. Das alles sehr genau. Drei. Sieben. Sieben hat immer mit Schöpfungswunder zu tun. Die Menorah, die siebenarmige Leuchte. Im Neuen Testament zum Beispiel die Auferweckung von Jairus' Tochter. Da sind mit Jesus und Jairus' Tochter sieben Menschen dabei. Das geht durch alle die Wunder in der Bibel. Sieben ist eine Schöpfungszahl. Kennen Sie die Verspeisung der 5000? Ich weiß nicht, Bruder Ziegler, ob Sie das behandelt, die Verspeisung der 5000, ja? Als mein Deutsch noch schlechter war als heute, habe ich einmal abgekündigt in meiner Gemeinde, nächsten Sonntag werden wir die Verspeisung der 5000 behandeln und die Kirche war voll wie hier, nur in die erste Reihe war niemand. Niemand wollte zu nah an mich kommen bei dieser Verspeisung. Ja, da waren 5 Brote und wie viele Fische dann? 2, dass man sieht. Und das läuft durch die ganze Bibel. Das ist faszinierend zu sein. faszinierende Zahl ist 10. 10 hat mit den Gerechten, die 10 Gebote, aber auch mit den Ungerechten. Es läuft ständig durch die Bibel, gerecht und ungerecht. Und das hat eine tiefe Bedeutung über uns, verloren in uns selbst, gerecht in Christus. Die 10 Stämme weigern sich das Land, ihr Führer weigern sich das Land zu übernehmen. Zwei sagen, wir tun das, Josua und Kaleb. Jesus sagt, wenn zwei oder mehr versammelt seid, bin ich mitten unter euch. Die Juden brauchen 10 Männer, um einen Gottesdienst oder Gebetgemeinschaft zu machen. Ständig diese Wackeln hin und her zwischen was gerecht und was ungerecht. Die 10 Stämme gehen verloren, 2. Die große Jude, Jesus und die kleinste Benjamin Paulus bleiben bestehen. Das geht ständig hin und her, diese 10. 12 bedeutet Stämme. Die wiederhergestellte Stämme im Geist sind die 12 Jünger, deswegen hat Jesus sehr bewusst 12 Jünger gewählt. 40 ist eine gesamte historische Zahl. Ich habe zum 40. Jahr der Gründung der Stadt Israel, der vormessianischen Stadt, 1988 mein Buch Josua herausgebracht, weil das hat mit der Landnahme zu tun, die erste Landnahme. David und Salomo reagieren 40 Jahre, Jesus 40 Tage in die Wüste, Israel 40 Jahre in die Wüste, Elia ist 40 Tage unterwegs und 40 Tag und Nacht der Sintflut, eine gesamthistorische Zahl. Was sie nicht kennen, ist eine sehr hochheilige Zahl, die unter Christen nicht bekannt ist, und ich lebe immer zu dieser Zahl. Mein Leben lang, auch meine Mutter, lebe ich zu 22. 22 sind die Buchstaben der hebräischen Alphabet. Das bedeutet Worttheologie bis ins Fleisch, bis ins Buchstaben hinein. Hier ist der Mittelpunkt der Bibel, das Zentrum, Psalm 22. Mit Vers 22, ich arbeite nur mit Luther. Luther ist ein Sprachgenie. Ich arbeite nicht mit Minderwerten. Luther ist der Erschaffer der deutschen Sprache, wie Dante im 13. Jahrhundert, die italienische, und Puschkin im 19. Jahrhundert, die russische Sprache. 22, Luther, du hast mich erhört. Bis dann ist Leiden, Passion. Danach ist Epistel und Erklärung. Genau 22, Vers 22. Es gibt 22 Kapitel in Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, das prophetische Buch. Endet mit Vers 21, mit der Aussage kurz vorher, nichts darf hingefügt werden. Warum? 22 ist der Wiederkunft unseres Herrn und die Erfüllung, was er nicht das erste Mal erfüllt haben. Formen der Psalmen. Wissen Sie, wir müssen leider einen Leidensweg gehen, dass wir Theologie studieren müssen, ja? Und ich habe Merkwürdiges über den Psalmen gehört. Das ist das Klagelied, das Volk, das ist der Danklied, das Einzelne, so what, das sagt mir absolut gar nichts. Das äußere Form. Es ist sozusagen, eine Frau trug ein blaues Kleid. Das sagt mir überhaupt nicht über diese Frau. Alle Samen haben die gleiche Form. Und das geht aus hebräischer Volksgut und Volkslieder zurück. Herr hat das gewusst zum Beispiel. Gibt immer bei hebräischen Volkslieder eine Steigerung. Immer mehr Aussagen. Kann man sagen, Quellen, die rausgehen. Mein Freund Manfred Siebert hat ein Lied geschrieben, die genau das beschreibt. Wer kennt dieses Lied über einen Stein, das in Wasser geworfen und zieht Kreise? Wer kennt das? Ja, das ist sehr gut, ja. Weil Psalm 22 mit Abstand die wichtigste Text der ganzen Bibel. Diese Kreisen der Bedeutung wird alle Völker und alle Zeiten umschließen. Das bedeutet, es geht in das absolut Grenzenlose. Denn das ist das Kreuzessam Jesu und seine Heil am Kreuz ist eine grenzenlose Bedeutung. Ich habe heute ein sehr interessantes Gespräch mit dem Musiker da, der sich sehr gut, er hat mir Haydn gestern gespielt, er hat mir gesagt, für seine Prüfung, darf ich das zitieren, weil es mir total neu, für seine Prüfung über Bach, er hatte von den Präludien und Fugen die erste Buch, der B-Moll, das ist Präludien und Fugen, das war die Thema der Fuge, das ist richtig, ja. Die Thema der Fuge ist ein Kreuzesthema. Nach seiner Bachs Art, das ist wohl bekannt, Bachs Art, dass er benutzte bestimmte Themen, die Form von einem Kreuz sind. Bach hat anscheinend gewusst über die mit Psalm 22. Hier der 22. Prelude in Fugue. Das ist faszinierend für mich. Noch eine ganz große Komponist ist die einzige, der Psalm 22 vertont hat. Und der ist eine Art von Genosse von mir. Er ist ein Judenchrist, ich bin Dichter, er ist Komponist. Das ist Mendelssohn Bartholdy. Er ist der Einzige, der diese Psalm vertont. Frau Heinrich Schütz, der größte Vertoner von Psalmen, heißt nie vertont. Er hat ständig Psalmen vertont. Auch Schein hat es nie vertont. Kein anderer von Rang außer Mendelssohn. Und wenn man das kennt, und ich empfehle Sie Frieder Bernius' Aufnahme oder Korbos' Aufnahme, Sie werden merken, er weiß, was in diesem Psalm ist. Er weiß intuitiv. Wir wissen mehr als intuitiv. Wir wissen, was da steht. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gutmeinende Leute kommen zu mir und sagen, der gütige Vater, warum verlässt Jesus am Kreuz? Die Antwort, er muss, der hat keine Wahl. Wie kommt ein kleiner Landfahrer euch zu sagen, Gott hat keine Wahl? Ich werde das beweisen. Jesus bekannterweise muss unsere Sünde im Leib, Geist und Seele ertragen. Sünde in seiner Vorbedeutung bedeutet Entfernung von Gott. Adam und Eva, die Entfernung von Gott. Er muss Gottes Ferne erleben, ohne ein Sündiger zu sein. Denn er entfernt sich. Von Vater ist ein sündiger Mensch, er ist nicht Gott. Deswegen, also hat Gott, Vater, die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Der Vater muss wegen der Heilsweg Jesu sich von Jesus entfernen, dass Jesus erlebt. Die Machtbereich der Sünde. Dunkelheit kommt über das Land, diese schreckliche Dunkelheit. Er erlebt Sünde, dieser Machtbereich der Dunkelheit, er erlebt die Sünde zollt, er ist im Sterben und er erlebt den Gericht. Verflucht ist er, der am Holz hängt. 5. Mose 21, 23. Eine unwahrscheinliche prophetische Aussage, denn die Juden haben nie gekreuzigt. Verflucht ist der, der am Holz hängt. Was soll das bedeuten? Ein uralter Text, das zielt natürlich auf Jesus. Nicht nur ist der Vater die Anfang der Heilsgeschehen, sondern die Vollendung. Das habe ich von Rembrandt. Er hat meine Augen aufgemacht. Die alte Pinakothek in München gibt eine Darstellung Jesus als Auferstanden. Er sitzt da hilflos in den Gruft. Hilflos. Und wartet auf den Vater, dass ein Engel schickt, um diesen Riesenstein wegzuwälzen. Der Vater ist der A und O der Heilsgeschichte. Der Heilsgeschichte Israel am Ende der Tat, das ist das Vaterswerk. Und er muss sich von Jesus entfernen. Natürlich, ich will nicht Jesus gering machen. Jesus ist ein Teil der Vater und er ist unser Heiland. Und der ist zentral für uns. Aber der A und O, der Anfang und Ende des Heilswerks ist der Vater und er muss sich von Jesus entfernen, dass Jesus erlebt, was Sünde ist, wie wir das erleben, was Tod ist, wie wir das erleben, was Gericht ist, was wir kriegen würden, wenn wir von ihm entfernt sind. Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferner. Dieser Psalm ist ein Schrei. Wir Hebräer beten diese Psalme ein bisschen anders. Wir beten das so. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist ein Schrei. Er ist in die tiefste Not. Sein ganzer Saft geht aus seinem Körper. Grünewald malt ihn so. Das ist fast eine Verschönerung. Er spielt ewig. Er zuckt. Die ganze Körper zuckt. Er hat einen schrecklichen Durst. Und dann, mein Gott des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Es war Abend und Morgen der erste Tag. Er rufte der Gott der Schöpfung, der ihm diesen Auftrag gegeben hat, ein Teil seiner eigenen Person. Und dann ruft er in Not zu ihm an, du Vater, du bist heilig, der du thronst über die Lobgesänge Israels. Unsere Väter hoffen auf dich. Und da sie hofften, hast du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und werden errettet. Sie hoffen auf dich und wurden nicht zu Schanden. Die Bibel geht ständig durch. Nehmen wir der Richterbuch, über den ich auch was geschrieben. Israel ist in Not. Israel fällt weg von Gott. Was tut Gott? Israel schreit, Gott schickt einen Richter oder auch eine Richterin und Israel kommt zu Glauben und dann geht die Sache nochmal. Israel fällt weg, sie glaubt an sich selber, immer wieder, und das geht durch die ganze christliche Abendschlacht. Dieses Problem. Wir sind bei Gott, dann fallen wir weg, wir glauben an uns selbst. Heute ist das in die letzte Dreck, wie in Deutschland heute, mit der Dekadenz, die sexuelle Dekadenz unserer Zeit. Und was passiert? Gott schickt Feinde gegen sein eigenes Volk. Das ist eine der klaren Beweise, dass unser Gott der wahre Gott ist. Islam tut sowas nicht. Buddhismus ist sowieso keine Glaube, sein Philosophie. Gott schickt Feinde immer wieder gegen sein eigenes Volk. Was das Volk schreit in der Not, das war der Chaldeer, der Babylonier, das war die Assyrer, der Römer und immer wieder. Und Israel schreit in der Not und Gott schickt eine Retter. Und dann ist man nochmal bei Gott. Schau mal, wie war das hier in Deutschland? Wir haben die schlimmste Gürze angebetet. Kaiserkult, Heil Hitler, unser Heil kommt von Hitler. Die schlimmste, was gibt. Und was passiert? Goebbels ruft zum totalen Krieg, nach dem Krieg, mit dem Stalingrad eigentlich zu Ende sein sollte. Und Deutschland liegt in Schutt und Asche. Und das ist die große Glaubenszeit Deutschland. Total entgegengesetzt zu, was die Menschen haben wollen. Die Menschen schreien in der Not. Sie suchen Gott. Die Kirche ist voll. Gott sei Dank ist es auch hier voll. Aber das ist nicht gewöhnlich in Deutschland. In Amerika schon, aber hier nicht. Die rufen in der Not. Und Gott schickt Gnade. Glaube. Und was passiert? Dann kommt der Wort Wohlstand, was die Menschen haben wollen. Der erste Tanz um der goldene Fahne. Ich habe das erlebt in Bayern, ein echter Tanz. Wir waren in einer ungeteerten Straße und da ist die erste Fahne abgestellt. Und man hat erst Seife gemacht um den Fahne und dann hat man Wasser gemacht und das war der Tanz um der saubere goldene Fahne. Ja, der Tanz um der goldene Fahne und dann war alles Sex. Das ist die letzte Kürze, mit der Israel nie fertig werden. Das bedeutet ein Regenkult, ein Fruchtbarkult mit Kulttieren in den Tempel. Und das war ein ungeheuerlicher Problem für die jüdischen Männer. Und das ist das heute, die Glaube an Sexualität. Nicht Liebe, sondern Sex. Die Pornografie, die überschwemmt Deutschland heute. Und Gott wird, Gott schickt jetzt Islam, fanatische Islam. Und Schritt um Schritt werden sie mehr Einfluss hier in sogenannte christlich-nachchristliche Abendland. Und vielleicht werden wir dann endlich besinnen auf unser Herrn. Es geht immer durch, der Mensch, das Dichten und Trachten des Menschenherzens bös von Jugend an. Und wir brauchen immer wieder ein Gericht von Gott, dass wir zurückkommen. Luther sagt, Gottes Wort sollte uns jetzt richten, damit wir neu aufgerichtet. Aber wenn wir nicht auf das Wort hören, wir nicht in die Kirche, 3% evangelisch im Gottesdienst, dann gibt es andere Mittel Gottes. Wir haben nicht mit die süße, nette Jesulein, das ist eine Größe. Wir haben mit einem heiligen Gott zu tun. Wir Juden gingen durch Auschwitz mit ihm, wir kennen ihn gut. Ein heiliger Gott. Und wir müssen das endlich lernen. Ich bin ein Wurm und kein Mensch. Was ist die niedrigste in die Schöpfung? Das Wurm. Des Regen des So schreibt der große Joseph Haydn in die Schöpfung, der Kriechen des Geborn. Die niedrigste der niedrig. Der Orchester spielt, man spürt, wie der Wurm geht. Und das ist Jesus für uns. Steig von dein Kreuz herab, wenn du Gottes Sohn bist. Geschlagen von den Römern, geistlich geschlagen von seinem Volk, in Stich gelassen von seinen Jüngern. Sie hauen alle ab vom Kreuz, aus Johannes, und keine Glaubensbekenntnis von ihnen. Nur zwei bekennen sich zu Jesus als Gott, als der Gekreuzigte. Ein jüdischer Mörder, der im Sterben liegt, der zweite Schecke, und ein heidnischer Hauptmann. Sein Angebot des Heiles für Juden und Heiden, für Mörder wie für Feinde. Ein fast allumfassender Angebot. Aber Christen, die frommen Kirchen da, keine. Keine. Und sein Volk der Juden, keine. Und er ist ein Wurm gemacht. Und weil wir ihn zu Wurm machen, in diesem Psalm wird der Mensch nie als Mensch. Er wird nur als reißendes Tier betrachtet. wie bei der ersten Schriftprophet Amos. Nur reißende Tiere. Wir sind keine Menschen. Es gibt nur einen Mensch. Siehe, ein Mensch. Der Mensch, der ist wie Gott ihn geschaffen, in Gottes Bild, Gleichnis. Das ist Christus. Er will uns zu wahren Menschen machen. Er will uns zu ihm hinziehen, dass wir dann in sein Reich ihm gleich werden. Aber er betrachtet uns, das ist die Liebe nette Süße Jesu Lein. Wissen Sie, mein Volk hat einen Riesenfehler gemacht, Jesus abzulehnen. Aber ihr Grund dafür war tiefsinnig. Wir haben sehr genau gewusst, dass wenn ein Mensch als Gott angebetet wird, mit der Zeit wird er allzu menschlich, ein Kumpelgott. Ein Kumpelgott. Und so ist es in der Liberaltheologie. Die Liebe nette Jesu, er tut alles, was wir wollen und so weiter. Und so ist es geworden in die liberale Theologie. Und warum ist Weihnachten die wichtigste Feiertag? Das ist nicht die wichtigste Feiertag. Freitag ist die wichtigste Feiertag. Wir wollen ein süßes, nettes Püpplein in der Krippe haben. Und wir schauen, wie er auf uns reagiert, dieses sozusagen Püpplein. Ein Spott der Leute, verachtet von Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul, nicht das Mund auf und schütteln den Kopf. Na, klag es dem Herrn, der hilft ihn heraus und rette ihn, hat er gefallen an ihn. Steig von dein Kreuz herunter, wenn du Gottes Sohn. Buchstäblich, jeder Satz am 22 hat mit Kreuz zu tun, hat mit David überhaupt nichts zu tun. Einer hat mich gefragt, ich heiße auch David. Ja, wie hat David reagiert, wenn er diesen Psalm 1000 Jahre vor Jesus. Ich bin ein Dichter, aber kein König. Ich weiß wirklich nicht. Ich glaube, er hat nicht die geringste Ahnung damals, was das alles war. Weil alles geht buchstäblich um Jesus. 1000 Jahre im Voraus. Du hast mich aus meinem Mutterleibe gezogen. Du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an. Du bist mein Gott von meinem Mutterschoß an. Er schaut zurück. Er schaut zurück in die Geborgenheit auf sein Muttersbrust unter die Herrschaft sein Vater, der Heilige Geist. In diese schreckliche Leiden, dieser Blick zurück. Warum ist so eine Aufruhr gegen Jesus? Wissen Sie, was die tiefste Antwort ist? Weil er viel zu gut für uns ist. Wenn wir jetzt hier Jesus im Raum haben, ich habe das meinen Jugendbibelkreis gefragt, wie wäre es, wenn Jesus hier in diesen Raum kommen würde? Oh, das wäre schön, Herr Pfarrer, ich sage Wiedersehen. Ich werde es nicht ausstehen. Weg, weg von mir, ich bin ein schuldiger Mensch. Wenn wir Jesus erleben, ein vollkommener Mensch, der nur der Vater liebt und den Mitmenschen, wir werden merken, was über uns selbst, wie dreck wir alle sind. Das ist die härteste Bußpredigt, die je passiert ist, dass Gott menschliche Form annimmt, weil er zeigt uns, wer wir sind. Haben Sie je Gedanken darauf? Die sagt, das wäre süß und nett. Nein, es wäre schrecklich. Weg, weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Sei nicht ferne von mir, Angst ist nah. Jesus definiert Angst als Kleinglaube. Jesus hat kein Glauben, kein Kleinglaube. Er übernimmt unser Todesangst für uns. Er übernimmt diese Angst. Lass diese Kälte an mir vorübergehen. Dreimal. Aber jedes Mal, aber Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Jeder von uns kommt in Todesangst. So tief wie unser Glaube sein kann, jeder von uns wird in Todesangst kommen, weil jeder Mensch hängt an dieser Welt. Ob der das weiß oder nicht, der wird es lernen, wenn er im Sterben ist. Hier ist kein Helfer, allein Jesus Christus, unser grundevangelischer Bekenntnis. Wo sind der Papst? Petrus, er haut ab wie ein feiger Hund. Und die Lieblingsjunge Johannes, keine Glaubensbekenntnis. Er ist allein. Der Vater muss ihn allein lassen, nur Christus. Und ich sage euch, was faszinierend für Leute, die an Kunst interessieren, wir haben ja jemanden hier, es ist, und vielleicht kann er für mich das entdecken, ich habe nicht die Zeit, es ist eine schwere Frage. Wir glauben allein Jesus. Wissen Sie, es gibt keinen zentralen evangelischen Maler, der Jesus allein am Kreuz malt. Grunewald, Rembrandt und die anderen, keiner. Aber drei zentrale katholische Maler malen Jesus allein am Kreuz. Rubens, Velázquez und Titian. Nur Jesus, kein Beiwerk, nicht Maria und Johannes, nicht die Tschechen, nicht die Juden und die Römer, sondern nur Jesus. Und wir glauben nur Jesus und die Katholiken malen das. Irgendwo vielleicht finden Sie das für mich raus, woher das kommt. Das ist faszinierend. Wir haben das in der alten Pinakothek, Rubens, der sogenannte fleischliche Maler, nur Christus, kein Beiwerk. Und das ist unser Bekenntnis, nur Christus. Das ist ein ungeheuer Widerspruch. Es gibt unwahrscheinlich Widersprüche in uns alle. Aber das ist ein wirklich sehr, sehr merkwürdiger Widerspruch. Gewaltige Stier haben mich umgeben, mächtige Buffel haben mich umringt. Ihr Rachen sperren sie gegen mich aus, wie ein brüllend und reizender Löwe. Der Mensch ist kein Mensch, ist ein Tiergestalt. Die böse Mächte und Kräfte der Finsternis in uns kommen zu Wort. Jetzt haben wir ihn. Die Römer schlagen ihn. Die Juden schlagen ihn geistlich und die Jünger hauen ab wie feige Hunde. Total versagen. Wissen Sie, es ist was total anderes zu wissen was und zu erleben. Jesus weiß, dass das alles passieren wird. Er ist Gott. Dann erlebt er das. Und das ist schrecklich. Es ist ein großer Unterschied zu wissen, wie die Professoren, die haben den Kopf, und zu erleben, was das ist. Und jetzt erlebt Jesus diese total Versagen. Die Römer, die Juden, seine Jünger. Und dann kommt das Kreuz. Wie starb ein, haben wir einen Arzt hier? Haben wir, gut. Ein Gekreuzigter stirbt, ein Schock, Todes, Herzversagen, aber der Prozess ist ein Prozess, dass die Lebenssäfte aus seinem Körper herausgehen. Er ist hier, Nägel in Hände und Füße, und die Lebenssäfte gehen von ihm Minute um Minute, Stunde um Stunde raus. Er hat ein schrecklicher Durst. Wenn Sie wollen große Musik hören, hören Sie "Ich dürste" von Haydn in die 7 letzten Worte. Das ist fantastische Musik. Ein schrecklicher Durst kommt über ihn. Die Juden haben gesteinigt. Ein Gesteinigter erlebt nie, was so hier ist, sondern nur ein Gekreuzigter. Die Juden haben nie gekreuzigt, die Römer haben gekreuzigt. Dieses Kreuz ist, wie gesagt, 5. Mose 21, 23. Verflucht ist der, der am Holz hängt. Vorausgesagt, mehr als 1000 Jahre im Voraus. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, gekreuzigt. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst, gekreuzigt. Mein Herz ist mein Leib wie verschmolzenes Wachs, gekreuzigt. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, gekreuzigt. Meine Zunge klebt mir am Gaumen, als ob ihr das nicht verstanden. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Kreuz sechsfach genau geschrieben sein. 1000 Jahre in Voraus. Denn Hunde haben mich umgeben. Haben wir hier einen Dackelbesitzer? Bitte Hände zeigen. Haben wir keinen Dackelbesitzer? Was? Ein Gemeinde ohne einen, das ist wirklich Endzeit, ja? Kein einziger Dackelbesitzer. Kennt jemand hier einen Dackelbesitzer? Kennen Sie einen Dackel? Gibt jemand hier, der einen Dackelbesitzer kennt? Was? Wirklich nicht? Ja, das. Ja, zwei Zeuge. Na, wissen Sie, der Dackel ist kein Hund. Wenn ich sage, den Hund haben mich umgeben, und das ist eine wahre Geschichte, Hand auf Herz. Ein Mann ist eingezogen in Sindelfingen. Meine Frau war Lehrerin in Sindelfingen. Ja, meine Gemeinde war in der Nähe. Und da stand geschrieben, keine Hund erlaubt. Und er zog mit seinem Dackel ein. Wir sagen, nicht ohne mein Dackel. Manche sagen, nicht ohne meine Tochter. Wir sagen, nicht ohne mein Dackel. Und der Mann hat gesagt, raus mit dem Dackel. Und er ging so, ein sehr kluger Jurist. Und der Jurist hat Folgendes argumentiert. Er sagt, Katzen, Hamster, Mäuse sind erlaubt und der Dackel ist nur ein Kleinwesen wie denen. Wenn ich mein Dackel das erzähle, dass er mit Katzen und sowas verglichen, mein Dackel war eine gerne groß, ein Schäferhund, einmal zwei Schäferhunde auf einmal angegriffen. Er war ein gerne groß, ja? Aber er gewann den Prozess. Der Dackel ist biologisch ein Hund und juristisch kein Hund mehr in Deutschland. Wissen Sie, das ist wahr. Das ist wahr. So wenn Sie kennen, ich meine, soll immer das seelsorgerlich betonen, oder? So wenn Sie jemanden kennen, der einen Dackel hat und will in eine Wohnung einziehen, wo andere Kleintiere erlaubt, aber keine Hunde, rufen Sie mich an, ich gebe Sie die Telefonnummer von dem Jurist und der wird bleiben. Ja?
Deswegen bete ich, wenn Nichtdackel, denn Nichtdackel haben mich umgeben, der böse Rotte hat mich umbringt, sie haben meine Hände und Füße durchgraben, ich kann alle meine Knochen zählen. Was bedeutet das? Es steht geschrieben, als Jesus gekreuzigt war, kein Knochen war in ihn zerbrochen. Der Passahlamm darf keine Knochen zerbrochen haben. Jesus ist der Passahlamm und er wird gekreuzigt in die Stunde, als die Passahlämmer geschlachtet sind. Nach Johannes. Jesus hat kein Knochen und in der jüdischen Liturgie zu Passa wird ständig betont, keine Knochen darf zerbrochen sein bei den Passahlämmer. Und Jesus hat keine Knochen zerbrochen. Ich kann alle meine Knochen sehen. Sie aber schauen zu und sehen mich herab. Sie teilen meine Kleider unter sich. Was bedeutet das? Es steht in Johannes-Evangelium. Luther nennt das das Evangelium, weil das Evangelium des Geistes mit der hohen Flug, der Adler. Dass vier Heidenknechte werfen den Los um sein Gewand. Vier bedeutet allumfassend, von aller Himmelsrichtung. Das bedeutet, der Kleid der Gerechtigkeit wird an die Heiden in alle vier Himmelsrichtungen gehen. Zweitwichtigste Zeichenhandlung in der Bibel. Die wichtigste habe ich gestern Abend betont. Wasser und Blut kommen aus seinem Körper, wenn er gekreuzigt ist. Er ist gestorben anstelle von einer Tiereopfer. Wasser bedeutet in der Bibel, durch die ganze Bibel, Leben, Tod und Reinheit. In sein Tod, Kreuzes Tod, ist der Weg zum ewigen Leben, denn er ist die Reinheit Gottes. Lernen Sie die Bibel zu sehen. Die Maler haben einen großen Vorteil über die Theologen, wenn sie sehen. Luther hat viele Texte nicht richtig verstanden, weil er nicht gesehen hat. Er ging nur von Wort und hat das Bildsprache dahinter öfters nicht gesehen. Viele Sachen, die ich gelernt habe, die total neu sind, kommen von einer Kenntnis der Bildsprache. Sehr, sehr zentral. Vier Heidenkräfte. Alle Himmelsrichtungen, das Kleid der Gerechtigkeit wird an die Heiden in alle vier Himmelsrichtungen. Das geht durch die ganze Bibel. In ständiger Stelle werden die Heiden besser als die Juden im Alten Testament. Zum Beispiel bei Jona. Jona sagt, wirf mich ins Meer. Und sie sagt, das ist nicht erlaubt von Gott. Jesus sagte, so einen Glaube habe ich nicht gefunden, wie bei der Hauptmann von Kapernaum. Der war eine Gottesfürchte. Er glaubt an den Gott Israel, ist aber ein Heide. Und dann kommt diese vier Heidenknechte, diese wunderbare Zeichenhandlung und dann der Missionsbefehl. Der Missionsbefehl kommt nicht aus dem Nix. Das sind vier Vorläufe und Wege dazu. Sie teilen meine Kleider unter sich, werfen das Los um mein Gewand, aber du Herr, sei nicht ferne meine Stärke, eile mir zu helfen, errette meine Seele vom Schwert, mein Leben von den Nichtdackel, hilf mir aus dem Rachen des Löwens und von den Fernen wilder Stiere. Nur Menschen als reißende Tier. War es anders in Auschwitz? War es anders in der Straflage in Sibirien? War es anders unter Mao Zedong, als er sogar Blumen kaputt gemacht? Ja, Blumen, weil das bürgerlich, alles was schön ist, ist bürgerlich. Der Mensch zerstört die eigene Basis, sein eigenes Leben. Wir sind unsere schlimmsten Feinde, Christus unser bester Freund. Und dann, du hast mich erhört. Und jetzt geht es Schlag um Schlag in der Epistel, die Bedeutung. Ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern, ich will dich in die Gemeinde rühmen. Er geht zu seiner Gemeinde, zu seinen Jüngern und zeigt denen als der Auferstandene. Rühmet dem Herrn, die ihn fürchtet, ehret ihn, ihr alle von Hause Jakob, und für ihn scheuet euch, ihr alle von Hause Israel. Der Gottesfurcht ist der Anfang aller Weisheit. Die katholischen Christen haben viel mehr Gottesfurcht als die evangelischen. Und das hat mit der Aufklärung zu tun. Die evangelische Kirche ging zum guten Teil der Weg der Aufklärung. So hat ein Historiker geschrieben, über Bismarck gab es zwei evangelische Kirchen. Die Kirche der Zeitgeist und die Kirche des Wort. Wir sind bei der Kirche des Wort. Und die Kirche der Zeitgeist hat kein Gottesfurcht, weil sie Jesus nivelliert hat zu einem guten Mensch. Wer hat Furcht für einen guten Mensch? Ich habe Furcht für Jesus. Er ist mein Richter. Er kann mich in der Höhle verdammen, er hat gutes Recht dazu. Die Katholiken haben ein natürliches Gottesfurcht, weil sie die Aufklärung nicht mitgemacht. Sie haben große Fehler gemacht, dass sie die Reformation nicht mitgemacht haben. Aber die Aufklärung haben sie auch nicht mitgemacht. Rühmet den Herrn, die ihn fürchtet, ehret ihn, ihr alle von Hause Jakob, und für ihn scheuert euch, ihr alle von Hause Israel. Ist der gleiche Mensch, Jakob in Israel. Jakob ist, nimmt die Bedeutung der Betrüger. Er kriegt den Segen von seinem blinden Vater, gestohlenes Segen. Und dann muss er kämpfen mit Gott Vater. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und Jakob und Israel sind wir alle. Luther hat das genial verstanden. Jakob redet in jeder von uns. Gib her, ich will haben, ich will mein Ziel haben. Wir kämpfen über die Erbe, die Christen, die frommen Christen, viel mehr als die Heiden. Das sagen mir Notare, fromme Notare. Ich will, ich muss. Und dann unter dem Wort, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Deswegen kommt man unter dem Wort, unter dem Kreuz. Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen, sein Antlitz für ihn nicht verborgen, als er zu ihm schrie, hört er es. Was für Armen? Arm im Geist. Selig sind die armen Geist. Mein Laienvorsitzender ist ein prächtiger Mann und ein sehr reicher Mann, der kein Interesse an Geld hat. Seine Frau macht die Finanzen. Er, seine ganze Zeit liest er nur die Bibel und Auslegung. Deswegen schreibe ich so viele Bücher, dass er immer was zu lesen hat im Ferien. Ja? Er hängt nicht an sein Geld, er hängt an Jesu. Die Grundfrage geht, wenn es hart um hart geht, wo stehen wir? Stehen wir zu unser Besitz, als ob die uns gehört und nicht mit dem Tod sowieso weggenommen? Oder stehen wir zu Christus? Eine Frage, die wir alle stellen. Wenn es hart um hart geht, wo stehen wir? Wir merken, dass es viele Bankmanagers und so weiter, die wissen sehr genau, was Mammon ist und wissen sehr wenig, was Christus ist. Und wir wissen, wohin das geht. Das geht ins Gericht. Strindberg, der Vater der modernen Dramen, der dann am Ende seines Lebens Christ geworden ist, hat gesagt, alles kommt zurück zu uns am Ende. Das bedeutet entweder am Ende unseres Lebens oder ins Gericht. Alle unsere Gedanken, alle unsere Wege, und das müssen wir ernst nehmen. Gott ist barmherzig, aber er ist auch ein richtiger Gott. Dich will ich preisen in der großen Gemeinde, ich will meine Gelübde erfüllen für denen, die ihn fürchten. Gottes Volk, immer ständig, Gottes Volk. Das bedeutet Erkenntnis, er ist heilig, er hat Macht über mich. Und nur wenn ich Gottes Volk habe, bekomme ich Gottes Gnade und Liebe. Nur wenn ich weiß um der richtende Gott, kriege ich Gottes Gnade. Wer hat das ständig betont? Martin Luther. Der gnädige Gott findet er doch der richtende Gott. Wer nur Gottes Gericht predigt, der weiß nicht von Gottes Liebe und Gnade. Und wer nur Gottes Liebe und Gnade predigt, predigt seine Gemeinde ins Gericht. Die gehören beide eng zueinander. Wir müssen jetzt durch das Wort gerichtet, deswegen brauchen wir Gemeinde. Deswegen brauchen wir Predigt. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden. Essen hat eine dreifache Bedeutung in der Bibel. Essen ist Brot, das man lebt für Körper. Wo kommt das Essen? Manna von Himmel. Nehmet und esset, das ist mein Leib. Was braucht unsere ganze Person gesättigt? Leib, Geist und Seele. Das ist Christus selber. Und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Eure Herz soll ewiglich leben, das ist Auferstehung. Herz in der Bibel ist nicht die romantische Gefühlsherz, es ist das Wesen des Person. Gedanken wie Gefühle, unser Wesen soll ewiglich leben. Wieso? Aus den Gekreuzigten. Hier steht es etwas verborgen, aber sehr deutlich zu verstehen. Durch dieser gekreuzigte Herr ist der Weg zu ewigem Leben. Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren alle Weltende und für ihn anbeten alle Geschlechter der Heiden. Als kleine Israel, die heute immer noch kleiner an der Landkarte ist, wird die ganze Welt, ich habe gesagt, keine Grenze zu die Auswirkung, die Wellen dieser Psalm. Das wird alle Weltende, alle Heiden. Denk mal, was David gedacht haben, kann man überhaupt nicht vorstellen. Und das wird wiederkommen, wenn Jesus wiederkommt, in Israel getauft. Sie werden ihn annehmen, den sie durchbohrt haben Und der Geist des Gnade und Gebet wird ausgegossen über ganz Israel. Zachariah 12, Vers 10, nach Israel ein Laststein für die Welt, und das ist sie heute. Dann wird die Mission noch, das ganze Volk Israel wird getauft sein. Und wir werden vorher entrückt sein, 1. Thessalonicher 4. Des Herrn ist das Reich, er herrscht unter den Heiden. Keine Grenze hier. Ihn allein werden anbeten, alle in die Erde schlafen. Für ihn werden die Knie beugen, alle, die zum Staub hinabführen, ihr Leben nicht konnte erhalten. Er ging in den Totenreich und predigt das Evangelium, die Menschen, die vorzeitig gestorben sind. 1. Petrus 3, 18 bis 22. Hier ist keine Grenze von Zeit, keine Grenze von Raum und sogar in die letzte Tiefe. Und ich stelle euch eine Entdeckung von mir. Viele Leute sagen, was passiert zu einem Jude, der ein tiefer frommer Mann ist, aber an Jesus nicht glauben könnte wegen 2000 Jahre kirchlicher Antisemitismus. So ist es. Ein Jude ist Kreuz nicht vergeben, sondern Verfolgung. Now, meine Meinung, ich bin Gott sei Dank nicht der Richter, meine Meinung, ein weltlicher Jude kommt ins Gericht wie jeder weltliche Christ. Ein Judenchrist, ich hoffe, dass wenn der hart bis ans Ende, dass wir Christus gehören. Was passiert zu einem Viktor Frankl, ein richtiger Heiliger, der tröstet nur in Auschwitz? Zu Buber, zu den großen frommen Juden, die nicht Christen sein könnten wegen der Schuld der Kirche. Ich nehme diesen Text hier, diesen Bezug, dass Jesus ging in den Totenreich und predigt das Evangelium die Menschen, die vorzeitig gestorben. Niemand kommt in den Himmelreich ohne Jesus, steht deutlich in der Bibel. Ich habe zu meiner Mutter, die jetzt 100 Jahre alt und gelegentlich auf ihr Sohn hört, ich habe gesagt, Mutter, wenn du im Sterben bist und du siehst einen Mann mit Nägeln, Händen und Füßen, das ist Jesus, nimm ihn an. Pinkus Lapid hat gesagt, wenn ich sehe ein Gekreuzigter, dann weiß ich, wer unser Messias ist. Und damit nur durch Christus, aber ohne das tief fromme Juden, die schrien in Konzentrationslager zu dem Messias, der kommen und Israel endlich erretten sollte. Diese Juden werden eine Chance, die werden nicht gezwungen. Es gibt in Talmud eine Aussage, auch wenn die Engel was anderes sagen, glaub ihnen nicht. Und es werde fromme Juden geben, die Jesus ablehnen. Jesus, soweit ich weiß, hat nur zwei Menschen gezwungen zu glauben, Jeremia und Paulus. Sonst ist es immer Angebot, sagen. Aber wenn er ging in den Totenbereich, kam Samstag ein hoher Festtag in alle orthodoxen Kirchen, in Russland, in Griechenland. Und so weiter. Er wird das auch tun. Und das ist auch in ihrer Kirche, oder? Das Bild, das bei den Toten. Ja, genau. Da hat man das direkt vor Augen. Ihn allein werden anbeten, alle, die in die Erde schlafen, für ihn werden die Knie beugen, alle, die zum Staub hinabführen und ihr Leben nicht konnte erhalten. Das ist nicht die Aussage, alle werden, Allversöhnung, das steht überhaupt nicht da. In die reiche Mahnen, die arme Lazarus, steht deutlich geschrieben, die werden alle die Knie beugen, aber die allermeistens abseits. Abseits. Der will, dass sein Bruder das weiß und so weiter. Abseits. Deswegen haben wir eine sehr brennende missionarische Auftrag am Ende der Tage. Er wird Nachkommen haben, die ihn dienen. Von Herrn wird verkündigen Kind und Kindeskind. Wer erzieht die unter die jungen Leute hier? Wer erzieht die Kinder zum Glauben? Natürlich der Mann. Wir Männer tragen den Glauben, nicht wahr? Die Frauen sitzen da oben. Sie haben ihr Haar bedeckt. Das steht in Talmud. Das ist die Sinnlichkeit der Frau, der Haar. Das ist ein sehr poetisches Bild. Die Sinnlichkeit in den Haar. Und das ist bedeckt, dass der Mann die Bibel anguckt und nicht schaut über die schöne Frau. Ja, da denken Sie, das ist ein Macho-Glaube, weil Sie die Juden nicht kennen. Die Frauen haben leider Vollmacht in Israel. Denn die Machtwechsel findet statt, wenn man nach Hause kommt. Man geht weg von der Synagoge. Ich habe das erlebt mit meiner Großmutter Dina und meinem Großvater Isaac. Und man geht durch die Türe. Die Türe ist ein Grundbild in der Bibel. Ob das bei der Sintflut, ob bei den 10 Jungfrauen und die Türe zu der Kirche und Synagoge. Plötzlich, Isaac putzt deinen Schuh, Isaac deckt den Tisch, Isaac. Und die Frau fängt an, die Befehlsmeisterin. Sie ist die Königin
Und wir Männer sind die Knechte zu Hause.
Aber ich kann euch sagen, deswegen bleiben die jüdischen Männer so lange in den Synagogen. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen dem Volk, das geboren wird. Und das tun wir heute. Und das wird ewig gepredigt, bis Jesus wiederkommt und sein Reich hier aufgestellt. Und dann wird auch gepredigt, aber mit einer neuen Vollmacht. Seine Gerechtigkeit ist sein Kreuz. Er hat im Gesetz Mose in Fleisch geistlich ausgelegt in der Bergpredigt, verlangt Vollkommenheit, konsequente Feindeslieben, ein Leben ohne Hass und Begier. Kein Mensch kann das erfüllen. Das ist sein Auftrag, der Bergpredigt, die Gesetz Mose im Geist zu erfüllen. Und das ist die Gerechtigkeit, die wir predigen. Denn er hat es getan. Welche von den sieben letzten Worten am Kreuz hat den gleichen Inhalt? Denn er hat es getan. Es ist vollbracht. Das ganze Gesetz Mose in Fleisch, das ganze Gesetz der Bergpredigt im Geist hat Jesus für uns erfüllt. Liebe Brüder und Schwestern, Sie haben heute das erste, allererste Evangelium gehört. Das Evangelium nach David. Und das erste und drei Vorträge habe ich pünktlich aufgehört. Amen.